Ich möchte heute aus gegebenem Anlass mal ein paar Sätze über die Ehe sagen. Passt ja irgendwie zu dem, was heute schon passiert ist. Und mal so einfach fragen, wieso machen Menschen sowas eigentlich? Warum heiraten die? Und was sagt eigentlich die Bibel dazu? Die Bibel ist ja, wenn man sie liest, ein unheimlich nüchternes Buch. Ihr habt das vorher gehört, Noah hat das vorgelesen vom Anfang der Schöpfungserzählungen, dass es heißt, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Aber ganz ehrlich, es ist auch nicht immer gut, wenn der Mensch nicht allein ist. Und davon erzählt die Bibel auch in ganz vielen Geschichten. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von Jakob. Jakob möchte die Tochter seines Onkels heiraten und er muss 7 Jahre arbeiten dafür, dass er die Rahel kriegt. Und das macht er. Er arbeitet 7 Jahre lang und dann schiebt ihm der Onkel in der Hochzeitsnacht die ältere Schwester Lea unter. Und dann arbeitet er nochmal 7 Jahre, dass er seine Rahel doch kriegt. Und am Ende hat er 2 Frauen. Diese 2 Frauen haben noch 2 Dienerinnen und nach einiger Zeit hat er viele Kinder von insgesamt 4 Frauen. Und die eine Frau hat er lieb und die andere nicht so. Und den Erstgeborenen von Rahel, den Josef, den hat er besonders lieb und er kriegt das nicht hin, dann mit seinen Kindern gerecht umzugehen. Und sie hassen einander, sie hassen Josef vor allem. Und die ganze Geschichte ist furchtbar kompliziert und es geht durch Höhen und Tiefen und Gott geht mit. Oder da gibt's die Geschichte von Michal. Michal ist die Tochter von König Saul und sie wird aus politischen Gründen mit dem jungen David verheiratet und aus politischen Gründen wird sie ihm dann wieder weggenommen, als da die dicke Luft zwischen Saul und David ist und wird einem anderen Mann gegeben. Sie wird nicht gefragt. Und als sich dann die politischen Verhältnisse wieder ändern, kommt sie zurück zu David, auch ungefragt. Und dann sieht sie den großen König David vor einer Prozession herlaufen, halbnackt tanzt er vor der Bundeslade. Und sie verachtet ihn. Und sie sagt es ihm auch. Andererseits gibt es auch Geschichten wie die von der Ausländerin Ruth, die ihre jüdische Schwiegermutter zurück nach Israel begleitet, nachdem die Männer in der Familie alle gestorben sind, niemand mehr sie versorgt, sagt Schwiegermutter, ich gehe zurück nach Hause, vielleicht ist da jemand für mich da. Ruth sagt, ich gehe mit, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Und dann sitzen sie da, die beiden, bettelarm, schutzlos, ohne soziales Netz. Und Ruth geht auf den Feldern Nachlese halten, also aufheben, was die Erntearbeiter übrig gelassen haben, damit sie überhaupt was zu beißen haben. Und der Bauer, dem das Feld gehört, Boas, der ist anständig zu ihr, behandelt sie mit Respekt. Und dann schleicht sie nachts, während er schläft, in sein Zimmer, legt sich ans Fußende des Bettes. Und das Nächste, was wir lesen, ist, er heiratet sie und damit ist sie endlich versorgt und ihre Schwiegermutter auch. Kann auch gut gehen. Und wenn man die Geschichten so Revue passieren lässt, man könnte noch viele andere erzählen, dann merkt man, wie sich im Laufe der Jahrhunderte das Verständnis von Ehe auch ein bisschen verändert hat. Also zu biblischen Zeiten ist das vor allen Dingen eine Versorgungsgemeinschaft, viel mehr als für uns heute. Und dann damals in den biblischen Geschichten ist die Vielehe ganz selbstverständlich, die wird auch in der Bibel nicht verboten. Es wird allerdings immer erzählt, wie anstrengend das für alle Beteiligten ist, von wegen viele Frauen, wie toll. Quatsch, es ist furchtbar kompliziert, furchtbar anstrengend. Und wenn man das genau liest in diesen Geschichten, dann merkt man auch schon, die biblischen Erzähler haben eigentlich ein anderes Ideal. Und wenn wir dann denken, boah, war das damals alles primitiv? Da muss man andererseits sagen, wenn man soziologische Bücher liest, dann nennen einige das Beziehungsideal unserer Zeit, das Beziehungsleitbild, sukzessive Polygamie, also aufeinanderfolgende Vielehe, nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Das ist die Art, wie unsere Gesellschaft heute Beziehungen in der Regel lebt. Und das passt ja auch super zu der Flexibilität, die wir sonst in allen Lebensbereichen kennen. Meine Großeltern hatten für Strom einen Vertrag mit den Stadtwerken, für Telefon einen mit der Deutschen Post, da hieß sie noch nicht Telekom. Idealerweise hatten sie einen Arbeitgeber fürs Leben. Es gab eine Gewerkschaft, da war man Mitglied oder man fand sie doof. Es gab eine Partei und die hat man sein Leben lang gewählt und die Söhne dann umgekehrt oder wie auch immer. Und wir heute, wir sind das gewohnt, dass man wechselt, überall. Dass es Wettbewerb gibt, dass es Konkurrenz gibt, dass Dinge sich rechtfertigen müssen, warum habe ich den Vertrag noch, wenn ich woanders vielleicht 2 Euro sparen kann, und dass Menschen sich auch rechtfertigen müssen. Ich habe die Tage im Internet einen Ratgeberartikel gelesen, da hieß es, stell deine Freundschaften auf den Prüfstand und überleg, jeden Einzelnen schreib dir auf, mit wem bist du befreundet, dann gehst du die Liste durch und überlegst, bringt es dir noch was, mit diesen Leuten zusammen zu sein, und wenn nicht, dann streich sie. Man kann das Leben doch optimieren. Und da habe ich so gedacht, im wirtschaftlichen Bereich, da funktioniert diese Logik von Konkurrenz und Leistung ja eigentlich ganz gut. Das ist ein Grund, warum wir in den westlichen Ländern so einen Wohlstand erreicht haben, wahrscheinlich mehr als uns gut tut. Aber wenn man diese Logik von Leistung und Konkurrenz, wenn man sie überträgt auf andere Lebensbereiche, dann wird's ganz komisch. Wenn man diese Logik überträgt auf den Glauben, auf Freundschaften, auf Beziehungen und Familie, und wenn da nicht Gegenstände verglichen werden, sondern Menschen, und wenn nicht eine bestimmte Arbeit bewertet wird, sondern du als ganze Person, dann bist du immer unter Rechtfertigungszwang und dann bist du nie ganz zu Hause und nie ganz geborgen. Und vielleicht gibt's irgendwo auf der Welt jemanden, der besser zu deinem Partnerin oder zu deinem Partner passt, der ihn mehr begeistert, mehr fasziniert, der eine bessere Beziehungsperformance aufweisen würde. Und wenn er die oder wenn er den trifft, was ist dann? Sie den, egal. Wenn zwei Menschen heiraten, dann sagen sie, ich suche nicht mehr. Ich vergleiche nicht mehr. Du bist jetzt meine Frau, du bist jetzt mein Mann. Vielleicht haben andere Mütter viel schönere Töchter und andere Väter viel tollere Söhne, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wenn wir uns streiten, das haben wir vorher gehört, ich liebe es, mit dir zu streiten. Wenn wir uns streiten, dann streiten wir zwischen Mann und Frau. Und wenn wir Schwächen beieinander entdecken, und das wird nicht ausbleiben, dann sind es die Schwächen deines Mannes oder meiner Frau. Wenn zwei Menschen heiraten, dann sagen sie, wir entscheiden uns füreinander und wir nehmen einander sozusagen aus dem Kreislauf der Konkurrenz raus. Es gibt im Alten Testament das Hohelied, das ist eine Sammlung von Liebesliedern, ein bisschen kitschig, aber durchaus lesenswert. Und da ist das sehr schön formuliert, da heißt es an einer Stelle, 60 Frauen hat der König und 80 Nebenfrauen und es gibt junge Frauen ohne Zahl, aber eine ist meine Taube. Das Besondere ist nicht, dass sie alle anderen auf allen Feldern aussticht, sondern dass sie zu mir gehört. Und natürlich kann eine Ehe auch scheitern und kaputt gehen, wie alles im Leben. Aber das ist die Idee. Wir gehören zusammen und das steht nicht mehr in Frage. Du hast es vorher gesagt, wir sind doch die Krönerlis. Genau. Und damit bin ich bei meinem letzten Gedanken für heute und das möchte ich wörtlich vorlesen aus dem Neuen Testament, aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 31 und 32. Wird erst zitiert aus dem Alten Testament. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Ja, das mit dem Geheimnis, das kennen wir alle, dass man manchmal nicht versteht, wie Männer und Frauen miteinander umgehen und so weiter. Aber was ich daran spannend finde, ist, da wird die Ehe zum Gleichnis erklärt für die Beziehung zwischen Jesus und uns. Ja, wir gehören zusammen. Auch wenn wir einige Schwächen voneinander kennen, auch wenn wir es manchmal nicht leicht miteinander haben, auch wenn wir schuldig aneinander geworden sind, unser unvollkommenes und erschütterbares menschliches Ja ist ein kleines, schwaches Gleichnis für das große und felsenfeste Ja, das Jesus zu uns sagt. Er sagt, ihr gehört zu mir. Und er sagt, das hängt nicht ab von eurer Leistung oder von euren Fehlern. Das hängt nicht davon ab, ob ihr besonders außergewöhnlich seid oder ganz durchschnittlich. Ich habe Ja zu euch gesagt und das gilt auch dann, wenn ich mit euch streite. Das gilt auch dann, wenn ich sauer auf euch bin. Das gilt auch dann, wenn ihr Dinge ändern und umkehren müsst. Das Ja gilt trotzdem, das ist tiefer. Das ist eigentlich der Kern unseres christlichen Glaubens und das ist die Logik der Liebe, in der wir Christen leben können. Du stehst nicht in Konkurrenz. Du stehst nicht in Frage. Du bist angenommen, so wie du bist. Du bist bei Jesus zu Hause. Und dann denke ich mir, dann ist es schön, wenn sich diese Logik in unserem Leben auch spiegelt und wenn wir der Logik der Leistung und der Konkurrenz und wer ist schöner, wer ist besser, wer ist stärker, wenn wir immer wieder das entgegensetzen können und sagen können, jeder Mensch hat es verdient, dass er geliebt wird. Nicht, weil er es verdient hat, sondern er ist es wert, weil er Gottes wert ist. Das ist so heilsam wie nichts anderes. Und nicht nur in den Ehen, wenn das in unseren Gemeinden spürbar ist, hier bist du zu Hause. Wenn das in unseren Freundschaften klar ist, auch wenn du Mist baust, auch wenn andere viel cooler sind als du an bestimmten Stellen, du gehörst zu mir und wir bleiben befreundet und wir gehören zueinander. Und natürlich ist es schön, wenn das unsere Ehen und wenn das unsere Familien prägt. Wir sind nicht perfekt. Wir streiten uns. Wir werden einander schuldig, ja. Aber da musst du dich nicht beweisen, da bist du zu Hause. Schön, dass ihr das 21 Jahre lang schon hingekriegt habt, mit allem, was daran auch Arbeit ist, sage ich mal so. Jeder von uns hat eine andere Geschichte dazu. Manche wünschen sich das, manche sind alleine, andere würden sagen, ja, genau so leben wir. Wieder andere würden sagen, boah, der malt das viel zu schlecht, wir sind viel perfekter, bei uns ist alles gut, vielleicht, ja. Und es gibt auch welche, die haben erlebt, dass es kaputt gehen kann und dass es scheitern kann. Das ist unter uns Menschen so. Aber nur weil das Gleichnis kaputt gehen kann, weil das Menschliche kaputt gehen kann, geht das von Gott, die Liebe von Jesus, noch lange nicht kaputt. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ganz fest zusammengehören. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in der Liebe Gottes. Amen.